Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der libanesische Regierungschef Fouad Sanjoura ruft die Armee auf, Ruhe und Ordnung im Land wiederherzustellen. Er dürfte kaum gehört werden. Ohne Kontrolle über die Verteilung will die Schweiz keine Hilfsgüter nach Burma schicken. Die Hamas und die ägyptische Regierung einigen sich, den Grenzübergang Rafah im Gazastreifen vorübergehend zu öffnen. Simbabwes Oppositionsführer Morgan Tsvangirai erklärt sich bereit, an einer zweiten Runde der Präsidentschaftswahl teilzunehmen. Und zum Sport: Erfolg für Stanislas Wawrinka. Der Schweizer Tennisspieler steht erstmals in einem Masterfinal. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Mit einer Kampfansage an die Hisbollah hat der libanesische Ministerpräsident Fouad Sanjoura auf die blutigen Straßenkämpfe der vergangenen Tage reagiert. Er warf der Schiitenmiliz einen bewaffneten Putsch gegen die Demokratie vor. Das libanesische Militär hat inzwischen zwei Regierungsentscheidungen gegen die radikal-schiitische Hisbollah zurückgenommen. So teilte die Armee mit, der umstrittene Sicherheitschef des Flughafens von Beirut behalte seinen Posten. Zudem solle es auch eine Lösung für das Telekommunikationsnetz der Hisbollah geben, welches die Regierung aus Sicherheitsgründen abstellen wollte. Die Ankündigungen werden als Zeichen des Zugeständnisses an die schiitische Miliz gesehen. Diese hat in den vergangenen Tagen fast alle muslimischen Viertel Beiruts unter ihre Kontrolle gebracht. Die Hisbollah hat inzwischen ihren Rückzug angekündigt. Die Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA will ohne Kontrolle keine Hilfsgüter nach Burma liefern. Die Mittel würden nicht einfach der Regierung zur Verfügung gestellt, sagte der Leiter für humanitäre Hilfe, Toni Frisch, in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Die restriktive Verteilung von Visa stelle zu all den gewaltigen Problemen im Katastrophengebiet ein weiteres Handicap dar. Nun seien aber drei Vertreter der DEZA vor Ort, somit habe man Fuß gefasst. Im Wesentlichen sei die Beurteilung der Bedürfnisse bestätigt worden. Das Hauptproblem sei jetzt die Versorgung der Überlebenden. Diese hätten im Überflutungsgebiet kein Trinkwasser, da Leichen und Tierkadaver im Wasser trieben. Frisch sprach von einem grauenvollen Bild. Der seit Monaten geschlossene Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist vorübergehend wieder geöffnet worden. Darauf hat sich die radikal-islamische Hamas nach eigenen Angaben mit der ägyptischen Regierung geeinigt. Demnach dürfen zuerst Kranke ausreisen. Morgen werde die Grenze dann auch für Palästinenser mit ausländischen Pässen geöffnet, die den Gazastreifen seit Monaten verlassen wollen. Und am Montag können auch andere Palästinenser ausreisen. Rafah wurde im Juni 2007 geschlossen, nachdem die Hamas die Macht übernommen hatte. Zu Beginn des Jahres sprengten Hamas-Mitglieder Löcher in die Grenzmauer. Hunderttausende strömten nach Ägypten, um dort einzukaufen. Nach einer Woche wurde die Grenze aber wieder zugemacht. Die Miliz des schiitischen Predigers Muqtada al-Sadr und die irakische Regierung haben eine Feuerpause vereinbart. Das haben beide Seiten bestätigt. Die Waffenruhe könnte noch diese Nacht in Kraft treten. Ein Waffenstillstand zwischen beiden Seiten würde die wochenlangen Kämpfe beenden, bei denen bisher mehrere hundert Menschen im Osten Bagdads getötet worden sind. Allein vergangene Nacht kamen im Schiiten-Stadtteil Sadr City mindestens 13 Menschen ums Leben. In dem nordöstlichen Stadtteil Bagdads kämpfen irakische Truppen mit Unterstützung der US-Armee seit Ende März gegen die Miliz des radikalen Schiitenpredigers Muqtada al-Sadr. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Simbabwe hat sich Oppositionsführer Morgan Tsvangirai bereit erklärt, an einer Stichwahl teilzunehmen. Voraussetzung seien aber internationale Wahlbeobachter. Tsvangirais Teilnahme galt als unsicher. Er ist derzeit in Südafrika, aus Angst vor Übergriffen durch Anhänger von Präsident Mugabe. Nach einer langen Nachzählung hatte die Wahlkommission Tsvangirai im ersten Wahlgang 48% der Stimmen zuerkannt, dem amtierenden Präsidenten Mugabe 43%. Die Opposition hält die Zahlen für manipuliert. Sie macht geltend, Tsvangirai habe eigentlich das absolute Mehr erreicht und sei als Präsident gewählt. Bundespräsident Pascal Couchepin ist zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen. Während des dreitägigen Besuches ist ein Treffen mit Präsident Aliyev geplant. Zudem wird Gouchpin die neue Schweizer Botschaft in Baku einweihen. Im Fokus des Besuchs stehen Wirtschaftsfragen und die Energieaußenpolitik, wie das eidgenössische Departement des Innern mitteilt. Zudem besucht der Bundespräsident Ölförderanlagen in der Nähe von Baku, ein Zementwerk des Schweizer Konzerns Holcim und eine Kaviarfabrik, welche in die Schweiz exportiert. Die Schweiz unterstützt Aserbaidschan im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Zwischen 2002 und 2005 flossen 30 Millionen Franken an Hilfsgeldern in das Land. Die Stadtregierung von Montreux will einen Regierungskollegen seines Amtes entheben. Sie hat beim Kanton ein Verfahren zur Amtsenthebung eines Gemeinderatsmitglieds beantragt. Der Mann war im April wegen passiver Bestechung festgenommen worden. Man wolle nicht der Untersuchung vorgreifen, denn es gelte die Unschuldsvermutung, teilt die Stadtregierung von Montreux mit. Es fehle aber die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit. Dem Beschuldigten sei nahegelegt worden, sein Amt selber niederzulegen. Dazu machte dieser aber bisher keine Anstalten, obwohl er seit seiner vorübergehenden Festnahme suspendiert ist. Der Pfingststau am Gotthard hat sich von der Nord- auf die Südseite verlagert. Zeitweise stauten sich die Fahrzeuge in Richtung Norden auf einer Länge von rund 10 Kilometern. Mittlerweile müssen Reisende mit einer Wartezeit von 2 Stunden rechnen. In Richtung Süden hatte sich der Verkehr am Nachmittag auf 11 Kilometern Länge gestaut. Laut Via Suisse löst sich der Stau um 15.30 Uhr auf. Der Schweizer Stanislas Wawrinka hat erstmals in seiner Karriere den Final eines Masterturniers erreicht. Fritz Bischoff.
Der Romo profitierte im Halbfinal von Rom von der Aufgabe seines Gegners Andy Roddick. Der Amerikaner litt an einer Verletzung an der Schulter und konnte beim Stande von 0:3, 0:15 nicht mehr weiterspielen. Wawrinka trifft am Sonntag im Final auf Novak Djokovic, der von der Aufgabe seines Halbfinalgegners Radek Stepanek profitierte. Automobil. Felipe Massa nimmt den Grand Prix der Türkei zum dritten Mal in Folge von der Pole Position aus in Angriff. Der Ferrari-Fahrer entschied das Qualifying vor dem McLaren-Mercedes-Duo Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton und seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen für sich. BMW Sauber fuhr auf die Startplätze 5 Robert Kubica und 9 Nick Heidfeld. Im Fußball der Super League steht heute Abend ab 20.15 Uhr die große Finalissima um den Meistertitel zwischen Basel und den Young Boys an. Bereits um 17.45 Uhr haben die übrigen Partien der letzten Runde begonnen. Grasshoppers gegen Sion, Luzern gegen Xamax, St. Gallen gegen Aarau, Thun gegen Zürich. In keiner der Partien ist bisher ein Treffer gefallen.
Fritz Bischoff.
Zuschauer in der ersten Reihe. Libanons Premier Sanjura hat nur noch sein Amt, aber keine Macht mehr. Politik vor Nothilfe. Trotz Unwetterkatastrophe lassen Burmas Generäle über die neue Verfassung abstimmen. Der große Reibach beim Reinemachen. Die Hedgefonds haben in der Finanzkrise kaum Geld verloren und wollen jetzt noch mehr verdienen. Und erst entscheiden, dann genauer hinschauen. 5 Schweizer Parlamentarier besuchen den Kosovo nach ihrem Ja zur Anerkennung. Seit 2 Tagen ist West-Beirut unter der Kontrolle der schiitischen Hisbollah-Kämpfer. Vereinzelt kommt es immer noch zu Schießereien, aber mehrheitlich scheint die libanesische Hauptstadt gelähmt in einer Art angstvoller Erwartung. Heute Mittag meldete sich Premier Fouad Sanjura erstmals zu Wort. Ich sprach danach mit der deutschen Korrespondentin Birgit Kaspar in Beirut und fragte sie, welches die wichtigsten Äußerungen des Premiers waren.
Nun, das Wesentliche war, dass er deutlich gemacht hat, dass die Regierung sich nicht einschüchtern lassen will von der Hisbollah, obwohl die Hisbollah weite Teile Westbeiruts kontrolliert. Er verurteilte den Staatsstreich, wie er sagte, der Hisbollah, und er forderte die Armee auf, die Ordnung wiederherzustellen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass er das öffentlich fordert, obwohl er eigentlich weiß, dass die Armee das nicht tun wird, nicht tun kann. Denn wenn sie es versuchte, würde sie daran zerbrechen. Man darf nicht vergessen, dass die Armee das Spiegelbild der libanesischen Gesellschaft ist. Das heißt, da sind ganz viele Schiiten drin, Sunniten und auch Christen. Und es ist völlig klar, dass die Schiiten niemals gegen die Hisbollah vorgehen würden. Das hat es 1976 gegeben in diesem Land. Da ist die Armee genau an diesem Punkt zerbrochen. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
Daraus könnte ich den Schluss ziehen, da tut einer, als hätte er Macht, aber eigentlich hat er überhaupt keine.
So sieht das aus. Da redet jemand öffentlich in einer Rede, die ja auch nicht nur im Libanon übertragen wird, sondern auch in der Welt und versucht zu suggerieren, dass er noch Herr der Lage ist, obwohl er das eigentlich nicht mehr ist. Und er hat eben auch immer wieder beschworen, dass der Staat nicht in die Hände der Hisbollah fallen würde und im Grunde mit anderen Worten, dass man sich wehren würde, dass er fast die libanesischen Sunniten aufgefordert hat, zu widerstehen und zwar zur Not auch mit Gewalt.
Nun hat die Hisbollah den Westen Beiruts unter Kontrolle und das ist nicht ihr Gebiet. Das heißt, sie hat dort keine Unterstützung von der Bevölkerung. Ist das nicht ein sehr hohes Risiko?
Das ist es, wenn man es oberflächlich betrachtet. Interessanterweise ist es so, dass selbst in den sunnitischen Vierteln Westbeiruts sehr, sehr viele Menschen sind, die zwar keine ideologische oder religiöse Verbindung mit der Hisbollah haben, die aber am liebsten auch den Fall dieser Regierung sehen würden, weil sie sagen, diese Regierung ist korrupt. Sie hat uns in eine wirtschaftliche Lage manövriert, die katastrophal ist. Wir können unsere Familien kaum durchbringen. Und die kümmern sich nicht um die Menschen im Libanon, sondern wirtschaften in ihre eigene Tasche. Und eine solche Regierung wollen wir nicht mehr. Das habe ich in den letzten Tagen sehr, sehr häufig gehört. Und daran erkennt man, dass die Hisbollah denen in dieser Funktion auf dem Weg zum Sturz dieser Regierung durchaus willkommen ist. Das hat man auch auf den Straßen gesehen. Die Menschen haben hier gestern Abend, in meinem Viertel habe ich das beobachten können, der Hisbollah Essen gegeben und was zu trinken, weil sie eben gesagt haben, okay, ihr seid willkommen.
Hat es auf die Rede des Premiers Reaktionen gegeben? Hat sich in der Stadt etwas verändert seit dieser Rede?
Nichts Auffälliges. Es war schon vorher angespannter, als es heute Morgen war. Und seit der Rede hat sich da nichts Dramatisches verändert.
Das klingt alles danach, als herrschte im Moment so ein gespanntes, prekäres Gleichgewicht und jeder wartet darauf, wer möglicherweise den ersten Fehler macht.
Ich würde noch nicht mal sagen, es ist ein Gleichgewicht, sondern es ist eigentlich klar, wer die Dinge kontrolliert und Herr der Lage ist. Und das ist die Hisbollah. Obwohl die Regierung das nicht zugeben will, obwohl sie sich mit öffentlichen Worten durch die Rede Senioras dagegen stellt. Das verändert aber nichts an den Realitäten. Selbst wenn die Hisbollah, wie sie es getan hat, sich von der Straße zurückgezogen hat, weitgehend zumindest, und der Armee die Kontrolle überlassen hat, ist klar, wer hier im Augenblick das Sagen hat.
Die Journalistin Birgit Kaspar in Beirut. Nargis hieß der Wirbelsturm, der Teile Burmas vor einer Woche verwüstete. Hilfe haben seither die wenigsten der Opfer erhalten. Tote sind nicht geborgen worden, Häuser und Infrastruktur sind zerstört, es fehlt an Wasser und Nahrung für die Bevölkerung. Aber heute wurde abgestimmt in Burma über eine neue Verfassung. Die Militärjunta beharrte auf diesem Termin, als wäre nichts geschehen. Wem wollen die Generäle vormachen, in Burma herrsche Normalität? Das fragte ich unseren Korrespondenten Peter Achten, der die Ereignisse im Land selbst verfolgt.
Nun, in erster Linie will sie natürlich dem eigenen Volk machen. Alles ist unter Kontrolle, wenn man das staatliche Fernsehen anguckt. Man sieht hohe Generäle, hohe Offiziere, die Güter verteilen. Im Übrigen haben die Militärs auch gesagt, diese Abstimmung sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Demokratie. Die Wahlen finden ja dann im Jahre 2010 statt.
Burma hat ja seit Jahren keine Verfassung. Warum eilt es jetzt plötzlich? Warum kann man nicht die ganze Abstimmung um einen Monat zum Beispiel verschieben?
Die Militärs sind einfach jenseits von jeder Realität. Sie sitzen in ihrer neuen Hauptstadt Naypyidaw das Ganze aus. Sie lassen sich auch nicht von ausländischem Druck beeinflussen. Sie denken einfach, wir machen jetzt das, was wir vorgehabt haben und das wird auch den Leuten mitgeteilt.
Sie sagten, die neue Verfassung und die Abstimmung über die neue Verfassung soll ein Schritt sein in Richtung Demokratie. Ist sie das? Was hat das Volk von dieser Verfassung tatsächlich zu erwarten?
Was das Volk zu erwarten hat, ist die Perpetuierung der militärischen Macht. In dieser Verfassung sind zwar Wahlen vorgesehen mit mehreren Parteien, aber ein Viertel der Abgeordneten werden von der Generalität bestimmt. Dann gibt es auch eine Bestimmung, wonach der Staatspräsident dann jederzeit den Ausnahmezustand verhängen kann und die Macht wieder an die Militärs zurückgeben kann. Also mit anderen Worten, die Militärs versuchen hinter einem demokratischen Mäntelchen ihre Macht und ihre Vorherrschaft in die Zukunft zu retten.
Sich vorzustellen, dass es eine öffentliche Diskussion über diese Verfassung gegeben haben soll, ist wahrscheinlich reine Illusion.
Eine öffentliche Diskussion hat es nicht gegeben, aber die Gespräche, die ich in den letzten Tagen mit vielen Burmesen und Burmesen geführt habe, haben mir gezeigt, dass nicht sehr viel Unterstützung für diese neue Verfassung vorherrscht. Also ich war an einem Wahllokal, die Burmesen und Burmesen, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen, haben sie mit beiden Zeigefingern ein Kreuz gemacht. Und das heißt, auf dem Stimmzettel kann man ein Kreuz machen, dann heißt das abgelehnt, oder ein Haken, dann heißt das angenommen.
Stimmt es, dass sogar mit Gefängnisstrafen für jene gedroht wurde, die Nein stimmen gegen die Verfassung?
Das habe ich gehört, aber ich habe heute auch gesehen, die Zettel werden ausgefüllt, natürlich ohne Namen, und werden dann in eine verschlossene Wahlurne reingeworfen. Also ich denke nicht, dass die dann rausfinden können, wer was gestimmt hat. Aber man muss dann eben auch sagen, sehr wahrscheinlich werden die Generäle nach der Abstimmung den großen Sieg der Verfassung feiern, denn die Generäle können tun und lassen, was sie wollen.
Wie ist denn die Stimmung im Land? Könnte es nicht sein, dass nach dieser Abstimmung und vor allem vor dem Hintergrund der verweigerten Hilfe durch die Regierung, dass es wieder zu Aufständen kommt?
Meine Hypothese ist die, dass das mittel- oder längerfristig der Anfang vom Ende dieses Militärregimes ist. Mit den Hilfsgütern, die nicht reinkommen, oder mit den Helfern, die nicht reinkommen. Also ich glaube einfach, dass der Leidensdruck jetzt so groß wird, dass das in nicht allzu ferner Zeit zu einer Explosion kommen wird. Aber man muss sich auch vorstellen, dass die Militärs zu allem entschlossen sind und dass das Blutvergießen absetzen wird, denn die Militärs werden sich nicht freiwillig von der Macht verabschieden.
Glauben Sie, dass die Militärs nach der Abstimmung die internationalen Hilfsequipen ins Land lassen?
Das denke ich nicht, weil das würde ja dann bedeuten, wir sind nicht in Kontrolle, wir müssen uns helfen lassen. Und die Herrscher hier, die wollen keine ausländischen Helfer über Monate hier im Land drinnen. Das ist klar.
Das war Peter Achten in Burma. Nicht einmal darüber, ob das Schlimmste vorbei sei, ist man sich in der Branche einig. Die internationale Finanzkrise hat große und größte Banken in Bedrängnis gebracht, einige sogar in arge Schräglage. Das letzte Wort ist hier kaum schon gesprochen. Man würde als Laie zumal annehmen, dass auch die großen Hedgefonds zerzaust im Wetter stehen. Fehlanzeige. Die haben kaum Schaden zu melden und wollen jetzt bei den Aufräumarbeiten die Ersten sein, die wieder tüchtig Geld verdienen. Barbara Wittmer.
Verglichen mit den Banken haben die Hedgefonds die Finanzmarktturbulenzen bislang gut überstanden, stellt Branchenkenner Hans-Jörg Baumann fest. Er ist Chef der Capital Group, einer Schweizer Investmentgesellschaft, die in Hedgefonds investiert.
Ich bin sogar überrascht, wie gut den meisten Hedgefonds ist es gelungen, das Kapital zu erhalten in doch sehr anspruchsvollen Finanzmarktsituationen.
Während sich der Aktienkurs von Banken, allen voran der UBS und der Citigroup, zum Teil mehr als halbiert hat, betrugen die Verluste der Hedgefonds im Durchschnitt lediglich 2-3%. Trotz ihrer zumeist hochspekulativen Anlagestrategien, die nicht von staatlichen Aufsichtsbehörden kontrolliert werden. Vereinzelt gingen auch Hedgefonds unter, etwa Focus Capital, der große Aktienpakete mittelgroßer Schweizer Traditionsunternehmen zusammengekauft hatte. In guten Zeiten erwirtschaftete er hohe Renditen. Als die Finanzmärkte ins Trudeln gerieten, stürzte Focus Capital ab, denn er hatte mit zu viel Fremdkapital geschäftet, nun ging ihm das Geld aus. Solche negativen Schlagzeilen würden jeweils das Image der ganzen Branche beschädigen. Zu Unrecht, meint Philipp Gauthier, Hedgefonds-Spezialist bei der Investmentgesellschaft Harcourt. Denn als Ganzes wirtschafte die Branche gut. Und nicht nur das, sie stehe vor rosigen Zeiten, obwohl die Kreditkrise noch längst nicht ausgestanden sei.
Wir erwarten weiterhin Wachstumsraten im Bereich von 20% pro Jahr, also relativ hoch, also viel höher als die anderen Finanzsektoren.
Der Grund: bei den Hypothekenkrise geschädigten Banken geht es jetzt ans Aufräumen und davon werden Hedgefonds und andere risikohungrige Investmentgesellschaften profitieren. Banken wollen Schrottpapiere, die zurzeit niemand haben will, loswerden. Lieber heute als morgen und deshalb auch zu empfindlich reduzierten Preisen. Denn anders als Hedgefonds müssen sie diese mit teurem und knapp gewordenem Eigenkapital unterlegen. Zudem bewegen sie sich in einem viel engeren regulatorischen Korsett. Hedgefonds und andere Investmentgesellschaften können hingegen relativ frei schalten und walten. Bereits interessieren sich nun auch erste prominente Vertreter fürs Aufräumgeschäft. Die US-Investmentgesellschaft BlackRock beispielsweise. Sie will der UBS Ramsch-Hypotheken und Papiere abkaufen. Diese Deep Discount Bonds, wie sie im Fachjargon heißen, versprechen gute Geschäfte, meint Hedgefonds-Spezialist Hans-Jörg Baumann.
Auch Deep Discount Bonds sind ja Opportunitäten. Jemand gibt Wert auf. Und das macht es interessant. Die Spezialisten, die jetzt reinkommen, können mit solchen Anlagen umgehen. Gehen Sie aber nicht davon aus, dass diese Anlagen zu einem zu hohen Preis gekauft werden. Die Spezialisten steigen ein zu einem niederen Preis, sodass sie auch positive Renditen erwirtschaften können.
Die positiven Renditen werden sich allerdings nur dann einstellen, wenn sich der US-Hypothekenmarkt wieder von der aktuellen Krise erholt und sich dereinst tatsächlich wieder Käufer finden lassen für Wertpapiere, die zurzeit niemand haben will. Ob es soweit kommt, wissen auch die spezialisiertesten Spezialisten nicht. Das hält sie allerdings nicht davon ab, auf dieses Szenario zu spekulieren, selbst auf die Gefahr hin, dass sie damit die Risiken lediglich verschieben. Weg von den Banken hin zu den Hedgefonds beispielsweise.
Gestern Abend kamen 8 Nationalräte von einer Reise durch den Balkan zurück. Sie alle gehören zur Außenpolitischen Kommission des Nationalrats, die dem Bundesrat im Februar empfahl, den unabhängigen Kosovo anzuerkennen. Jetzt also, 3 Monate später und nach der offiziellen Anerkennung des Kosovo, haben sie dieses Land gesehen. Und auch in der serbischen Hauptstadt Belgrad legten sie einen Halt ein. Der Beitrag von Oliver Washington.
Christa Markwalder von der FDP reiste zum ersten Mal in den Kosovo. Sie schwärmt zunächst von der Landschaft.
Ich war ob der wunderschönen Landschaft etwas überrascht. Der Kosovo hat einen flachen Teil, eine hügelige Landschaft und viele Dörfer.
Eine Landschaft ähnlich derjenigen hier in der Schweiz. Die Menschen allerdings im Kosovo lebten insbesondere auf dem Lande in ärmlichen Verhältnissen.
Es gibt viele alte Menschen mit Kleidung, bei denen man das Gefühl hat, sie haben nicht viel mehr, als sie am Leib tragen.
Trotz Armut aber und obwohl die UNO für die Sicherheit im Lande sorgen muss und auch die politische Verantwortung trägt, hält Christa Markwalder die Unabhängigkeit nach wie vor für richtig. Optimistisch beurteilt die FDP-Nationalrätin auch die Zukunft des Kosovo, gleich wie ihr Nationalratskollege von der CVP, Reto Wehrli.
Und dann bin ich wirklich sehr zuversichtlich, was die junge Generation betrifft. Die wollen eine gute Ausbildung, die wollen Europa kennenlernen, die wollen an diesem Wirtschaftsraum teilnehmen und auch an diesem kulturellen Raum. Das wurde interessanterweise auch immer wieder betont, dass man sich als Teil des europäischen Kulturraums versteht. Und all das hat zu einem insgesamt wirklich positiven Bild beigetragen.
Reto Wehrli ist überzeugt, die junge Generation werde auch die Konflikte zwischen den Ethnien hinter sich lassen, den Hass zwischen den Kosovaren und den Serben. Allerdings, die Schweizer Parlamentarier besuchten auf ihrer Reise lediglich die kosovarischen Gebiete, nicht aber die serbischen Dörfer im Norden des Kosovo. Auch für Reto Wehrli ist klar, die Unabhängigkeit war der richtige Schritt. Entwickeln könne sich der Kosovo besser als eigenständiges Land. Nun gehe es darum, den Kosovo auf stabile, demokratische und rechtsstaatliche Füße zu stellen. Dies selbstverständlich mit internationaler Hilfe. Gary Müller, Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates, war vor 3 Monaten gegen die Unabhängigkeit des Kosovo und auch bei ihm hat die Reise keinen Meinungsumschwung bewirkt.
Ich bin sehr skeptisch für die Entwicklung des Kosovos, wie sich die Wirtschaft, die gesellschaftlichen Bedingungen, das Recht etc. entwickeln. Wenn da so viele Leute drin sind in diesem Land, die Beratung geben, die eigentlich sehr viel auch ersetzen, was der Kosovo heute nicht leisten kann, das ist schwierig, wenn jemand in eine sogenannte Unabhängigkeit geführt wird, aber das nicht selber managen kann.
Weiter sagt Gerry Müller, die Schweiz habe zu einseitig Stellung bezogen im Streit zwischen dem Kosovo und Serbien. In Belgrad seien sie entsprechend auch nur in einem Hinterzimmer des Flughafens empfangen worden. Die offizielle Schweiz müsse nun zeigen, was sie unter der Freundschaft zu Serbien verstehe.
Das kann vielleicht auch sein, wenn Drohmaßnahmen kommen gegenüber Serbien, dass man vielleicht auch dazu einmal ein Statement gibt, was man als unabhängige Schweiz machen kann, was für viele EU-Länder fast nicht mehr möglich ist. Und da könnte man vielleicht auch einen Zwischenton mit hineingeben, damit diese Spirale des Misstrauens und so weiter nicht weiter gedreht wird.
Nur in einem Punkt sind Gerry Müller, Reto Werli und Christa Markwalder einer Meinung. Alle drei sind begeistert von der Schweizer Hilfe in der Region. Seien dies beispielsweise Projekte in Serbien, um die Roma zu unterstützen, oder sei dies die Arbeit des Schweizer Militärs im Kosovo.
Das war ein Bericht von Oliver Washington. Zum Thema Kosovo, aber auch zu allen anderen Themen dieser Sendung finden Sie Online-Dossiers auf unserer Website mit weiterführenden Informationen und Hintergründen. Die Adresse drs.ch. Das war das Echo der Zeit vom Pfingstsamstagabend. Verantwortlich waren Urs Bruderer und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.